Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem E-Commerce-Geflüster-Podcast. Heute ein Special Day aus zwei Gründen. Zum einen haben wir heute den Tag der E-Commerce-Night. Mhm. Schon richtig Halligalli. Wir haben 12.08 Uhr mittlerweile. Und das Büro wurde schon dreimal, viermal auf links gedreht. Mittlerweile steht aber tatsächlich schon so gut wie alles.
Genau.
Und wir haben heute den Ralf Hübner zu Gast. Guten Morgen, Ralf.
Guten Morgen, hallo, vielen Dank, dass ich heute da sein darf.
Perfekt. Ralf, extra aus München angereist. Beschreib mal ein paar Sätzen. Wer bist du und was machst du?
Oh ja, ein paar Sätze, schwierig, wir haben ja gerade schon gesprochen. Ich komme aus der Modeindustrie, vor über 20 Jahren in die Beratung gegangen und bin heute immer noch in der Beratung, bin auch für Startups tätig. Weiß nicht, wie viel wir jetzt auf mich da verwenden wollen, aber ich mache zwei Dinge. Ich berate Hersteller, Markenhersteller. E-Commerce, Marktplatz-Business,
ja.
Digital, wie man es so nennt. Und auf der anderen Seite M&A. Das heißt, Investoren, Startups bei der Suche nach dem Wachstumskapital, nach dem Wachstumspartner. Auch dort Fokus E-Commerce geht ja für mich klar durch in einer Linie. Und ich hatte schon ein paar Mal gesagt und ja auch heute, gerade vorhin schon im Vorgespräch, sitze super gern bei euch, höre euch gern zu. Bin selber auch bei Startups dabei, ein bisschen so zur, zum Lernen, zur Befriedigung, zur Beruhigung, weil wenn man zwischen zwei Welten immer agiert, und das tue ich, zwischen einem Hersteller und einem Dienstleister oder Amazon oder einem Investor und einem Startup, dann ist es sehr aufreibend. Und ja, auf der anderen Seite mal dann bei den Startups dabei zu sein, am Montag besprechen, was man tun will, und am Dienstag wird es gemacht.
Oder ja, so. Ja.
Ist einfach fantastisch und auch macht super viel Spaß.
Ja. Also kann man es quasi in so drei Kategorien einkategorisieren, ja. Einmal das M&A-Geschäft, einmal die Beratung am Ende des Tages und dann zu guter Letzt nochmal das ganze Thema Startups. So kann man es eigentlich einkategorisieren. Wenn man jetzt so ein bisschen den Ralf Hübner ein bisschen online zumindest verfolgt, kommt man aber eigentlich schon primär auf das ganze Thema eigentlich D2C-Brands. Wie ist denn das eigentlich entstanden, dass du da ja so bekannt am Ende des Tages in dem deutschen Raum bist für das ganze Thema D2C?
Wenn ich jetzt mal kurz zurückspule, die ersten 6, 8 Jahre meiner Beratungszeit wurde ich noch eingesetzt, da habe ich ja nicht so selbst bestimmen dürfen, was ich tue, wurde ich immer auf Herstellerprojekte gesetzt, weil, und nicht Handel oder Dienstleistung, sondern ich war immer bei den Brands, weil ich selber aus einem Modeindustrieunternehmen komme, familienseitig. Und ich würde mal so sagen, so 2008, 2009, als E-Commerce losging, war natürlich klar, dass ganz viele Hersteller sich die Frage gestellt haben, verkaufe ich direkt oder nicht? Ja. Die meisten haben damals immer gesagt, nein, tue ich nicht, habe Angst vor meinem Handel, Kannibalisierung, bla bla bla. Deshalb, damals haben wir es nicht D2C genannt, damals hieß es Direktvertrieb. Es war immer mein Thema, sehr spannend, und da geht es ja nicht nur um Verkaufen, sondern Endkundenkontakt erstmal aufbauen, was ja dann ab Mitte der 10er Jahre sehr gut über Social Media möglich war. Und da haben wir dann in den USA etwas beobachtet, diese erste Welle der D2C-Brands, die sogenannte D2C-Mafia, Wharton Business School ist ja der Originator dessen, kann man wunderbar nachlesen. Die stecken alle zusammen, von Allbirds über Casper, über Peloton später auch. Und dem Thema haben wir uns 2017, 2018 angenommen, Stefan Höfel und ich, gesagt, okay, wie groß ist denn die D2C-Brand-Szene in Deutschland? Und immer auch natürlich mit dem Rückenwind, dass sehr, sehr viele Hersteller bei uns Kunden waren, die gesagt haben, wir würden jetzt langsam schon auch mit D2C beginnen wollen, sei es jetzt D2C Lite über Marktplätze verkaufen, um an die Endkunden zu gehen oder eben auch selbst. Genau, und dann haben wir angefangen, uns die strategischen Muster im D2C anzuschauen, da will ich ganz offen sein. Man hat mir mal beigebracht, schlau abschreiben ist schon eine Option. Und in den USA lagen diese Playbooks einfach auf dem Tisch. Also du konntest, wenn du Englisch konntest, lesen, wie funktioniert D2C in den USA schon mit den Reichweiten, die du über Amazon, über Meta hattest. Mhm. Was tatsächlich, wir können es jetzt glaube ich gar nicht glauben, die Pandemie liegt zwischen dem und dem heute. in 2017, 2018 irgendwie noch gar nicht da war. So, deswegen D2C für mich sehr spannend und spielt ja dann in der Klaviatur auf allen Kanälen, ja? Ja. Marketing, Vertrieb.
Wobei man sagen muss, also von 2017 hast du gerade gesprochen, 2017 die Entscheidung, dass ich jetzt als Markenhersteller quasi den Direktvertrieb angehe, war und ist früh. Also Fakt ist ja, dass wir diese Fragestellungen ja heute haben und ehrlicherweise wird es immer noch gesagt, wenn jemand sich diese Frage stellt, wir waren vor zwei Wochen bei einem großen Hersteller hier im Raum Stuttgart, kann sich vielleicht der ein oder andere schon was vorstellen, wo jetzt gerade das allererste Mal quasi direkt an den Endkunde verkauft wird und uns ging das Licht aus für alle auf YouTube, wo das erste Mal quasi direkt verkauft wird und das ist immer noch, also bis die müssen ihre ganzen Handelsstrukturen aufbauen etc. etc. davor und dann verkaufen sie am Ende des Tages selber. Es ist immer noch eine Frage für viele, dass sie, wie sie da überhaupt agieren und reagieren wollen und ein eigener Online-Shop ist ja bloß ein Mittel, Marktplätze etc. 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 Deswegen, ich glaube 2017, wenn das schon jemand gemacht hat, das ist sehr früh, selbst wenn es im Verhältnis zu USA sicherlich spät war.
Also ich will jetzt gar nicht die USA so glorifizieren, aber sie sind halt in vielen Dingen ein Stück voraus.
Ja.
Ich glaube, du musst es Branche für Branche anschauen, da haben wir unterschiedliche Reifegrade. Zalando hat dafür gesorgt, dass alles, was Mode, Fashion ist, früher auf das hingestoßen wurde.
Voll.
Dann klar hast du die Consumer Electronics, also all das, was auch in der Amazon-Welt und so weiter früher gefordert wurde. Da hast du sicherlich einige Branchen, die in 2017 schon relativ nah an dem D2C-Thema dran waren, aber ich gebe dir vollkommen recht, ich bin auch heute erstaunt, wenn wir in Branchen, das heißt jetzt mal zum Beispiel baunah oder so, andere Sachen auch, wo jetzt erst die Frage aufkommt. Ja? Und dann verstehen wir natürlich, du sagst es, die komplette Organisation ist dafür nicht ausgelegt. Die Manager haben keine Erfahrung, keine Berührungspunkte.
Voll.
Und dann ist es herausfordernd. Und dann ist es erstmal oft, vor allem jetzt mit dem, was wir gerade erleben, mit Inflation und Krise, eher angstbelegt als Euphorie belegt. Ja,
ja, ist irgendwo auch ein Risiko, gerade wenn ich halt eben meine eigenen Händler, die ich halt habe, kannibalisieren. Das ist ganz part nicht das unbedingt passende Wort, aber ja, da haben sicherlich einige schon zu Recht irgendwo Angst, kann man glaube ich schon sagen. Da sind wir jetzt eigentlich schon direkt im ersten Thema.
Noch, wenn ich einen Satz dazu. Das ist ja so wunderbar inzwischen, ich will jetzt nicht sagen wissenschaftlich widerlegt, aber es zeigt sich eigentlich, dass alle Brands, die D2C gut machen, so starke Halo-Effekte,
voll,
positive Effekte erzeugen. Und zwar nicht nur, wenn du ein gutes Online-Marketing machst, einen guten Webshop hast, dass du dann Halo-Effekte auf Amazon hast. Die kennt ihr, die
sind auch, ihr. Die sind sehr gut.
Aber du hast auch diese positiven Abstrahleffekte auf den Handel.
Absolut. Ja,
so, das ist leider, finde ich, zu wenig besprochen, zu wenig auch mal vermessen. Klar haben wir noch ein Preisthema, ja? Wer zeigt welchen Preis, aber mal grundsätzlich D2C richtig machen, erzeugt für mich als erste klare Folge positive Abstrahleffekte auf den Endkunden in der Markenwahrnehmung und dann auch auf die Händler. Ja? Da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen warten, bis das erkenntnistechnisch durchsickert.
Ja, ich glaube, das ist schon auch ein Thema, also ich merke es immer wieder, wenn wir halt mit Markenherstellern in Gesprächen sind, die halt vor allem diese klassischen Händlerstrukturen haben und noch gar keinen Direktvertrieb haben. Das sind so viele, so unendlich viele offene Fragen und da gibt es schon Experten, da gibt es klassische Dienstleistungsagenturen, die dann aber schon am Ende des Tages wie wir, also das ist ein Done-for-you-Modell, aber es muss irgendwo auch verstanden werden. Vor allem oben muss es verstanden werden. Das ist am Ende des Tages ein Top-to-Bottom-Thema, finde ich. Und das sind so viele offene Fragen, wo ich glaube, die meisten gar nicht ganz wissen, wo sie ansetzen sollen und dann sicherlich auch nicht den richtigen Ansprechpartner etc. finden, ist es die Frage, wie gehe ich jetzt in Marketplace an? Ich habe so viele Modelle. Ich kann ein Seller-Modell, ich kann ein Vendor-Modell, ich kann ein Hybrid-Modell, ich kann ein Broker. Ich kann alles drei machen. Ich kann ein eigenes Produktsortiment machen, eigenes E-Commerce-Produktsortiment, ich kann ein eigenes Marketplace-Sortiment machen etc. etc. Es gibt so viele Optionen und so viele Themen oder so ein großes Themenspektrum, dass es da sicherlich auch einfach schlicht und ergreifend nicht einfach ist. Und deswegen ist es, glaube ich, noch bei vielen ein offenes, nach wie vor ein offenes Thema.
Total. Wir haben ja alle gelernt, in Excel den Zirkelbezug. Ja.
Ja.
Und das, was du jetzt ansprichst, diese ganzen Optionen, haben wir aber alle einen Zirkelbezug.
Ja.
Wenn du in diese Option gehst, dann bedeutet das in zweiter Instanz...
Komplett.
Ich habe mal so einen morphologischen Kasten, so einen Entscheidungsbaum für Amazon gebaut, als wir ein Buch geschrieben haben zu Amazon 2018. Ich werde es niemandem sagen, dass wir ein Buch kaufen wollen. Ich mache nie mehr Buch. Es war over and out, furchtbar. Wenn du fertig bist mit dem Buch schreiben, ruft der Verlag halt 8 Monate später an, es wäre jetzt soweit, wir können es launchen. Ja, bis dahin stimmt natürlich gar nichts mehr.
Ich wollte gerade sagen, aber, ein Buch im Amazon-Bereich natürlich.
Ja, genau, aber... ich habe den Fehler nochmal gemacht bei D2C, aber. aber Zirkelbezug, ja. So, was bedeutet das, wenn ich in die Variante gehe? Was bedeutet das für mich logistisch?
Ja, voll.
Was bedeutet das für mich im Data-Modell?
Ja.
So, kann ich verbuchen, Gutschriften erstellen und so weiter?
Ja,
das voll. Kennt ihr aus eurem täglichen Business, wo es dann halt einfach hinten im Maschinenraum hakt, ja. Und D2C. Marktplatz-Business zu verstehen bis nach hinten im Zirkelbezug, was bedeutet das in meinem Maschinenraum, im Kundenservice etc., ist nicht ganz trivial. Ich mag es gar nicht gerne, es ist hochkomplex.
Absolut. Wir haben im Prinzip vorher schon kurz gesprochen, wir haben eigentlich so 3 Themen, die wir heute so ein bisschen anschneiden wollen. Einmal das Thema D2C-Brands, sind wir schon ein bisschen rein, können wir nachher noch ein bisschen tiefer reingehen, beziehungsweise sind wir eigentlich gerade gepaart mit der Herstellerperspektive, wo wir uns so ein bisschen mehr reingehen und nachher sprechen wir noch kurz über das Thema, was, glaube ich, sehr spannend ist, vor allem aufgrund deiner M&A-Tätigkeit, wie blicken denn eigentlich Investoren auf das Ganze? Lass uns nur mal kurz aber zurückkommen erstmal zur Herstellerperspektive. So viele offene Fragen haben wir gerade diskutiert, so viele Variablen etc., die ja auch alle in einer direkten Abhängigkeit oder at least in einer indirekten Abhängigkeit zueinander stehen. Was ist denn was, was du auf jeden Fall grundsätzlich jedem Markenhersteller ratest, der eben noch nicht direkt verkauft an seinen Endkunden?
Wenn wir,
große Frage.
Ganz große Frage, genau. Pauschalisieren schwer. Nee, also ich bin schon wirklich überzeugt. Also erstmal Direct-to-Consumer, D2C. Oder Direct-to-Customer. Mir ist jetzt auch egal, ob wir über Consumer-Märkte reden oder B2B, wo dann dein Kunde ein Profi wäre, ein Handwerker, was weiß ich. Heißt für mich in erster Instanz noch gar nicht verkaufen. Sondern heißt, für mich ist das Dogma oben drüber, D2C first, heißt, ich orientiere mich, ich bin kundenzentriert. Ich weiß, schlimmes Passwort, aber wer ist das denn schon? Wer konzentriert sich wirklich auf den Endkunden, auf die Needs? Was will mein Endkunde? Wofür ist er bereit zu zahlen? Blablabla.
Ja. Hatten wir vorher auch, das Produkt bauen nicht für den Handel,
genau,
sondern eben für den Endkunden am Ende des
Tages. Super schwer. Ja. Ja. Und dann redest du mit Leuten wie zum Beispiel Under Armour. Alle reden ja über Nike und Adidas in letzter Zeit, die ausgerufen haben, wir wollen bis zum Zeitpunkt X die Hälfte der Umsätze direkt machen.
Ja. Ja.
Under Armour zum Beispiel hat gesagt, nee, oder sie geben da keine Zahl raus, aber wir sind D2C first, das heißt, wir sind als allererstes nur mit dem Blick auf den Kunden. Und uns ist es dann fast, ist es natürlich auch egal, wo der Kunde uns kauft, aber wir wollen dem Kunden das richtige Produkt liefern. So. Also erster Punkt ist für mich nicht unbedingt D2C heißt verkaufen, ja, das ist der zweite Instanz, sondern bin ich am Endkunden dran? So, dann muss ich erstmal die Basics haben, Website, Social Media, bin ich bei meinen Zielgruppen etc. Und dann kommt die Frage des Direktverkaufens, ja, und da ist es, glaube ich, schon so, dass du sagen wirst in den allermeisten Fällen, wir sollten da sein, wo unsere Kunden sind.
Absolut.
So, und jetzt gehe ich mal davon aus, dass die meisten Kunden auf Amazon sind.
Kommt aufs Land drauf an.
Sollte ich zumindest mal eine saubere Darstellung der Marke, des Produkts etc. haben. Und dann kommt die zweite Frage des eigenen Shops, ja, oder der eigenen App. Oder man kommt ja immer bis zum NFT immer weiter ja, heutzutage. Aber... beim Shop ist es natürlich schon so, dass ich im Jahr 2023 ein gewisses Niveau anbieten muss, was Customer Experience angeht.
Absolut.
Was, von A bis Z. Und dann reden wir über substanzielle Investments. Ja? Ja. Natürlich kann ich mit dem Shopify-Shop schnell mal starten, aber welchem Markenhersteller wird das noch gerecht? Also nichts gegen Shopify.
Ich wollte gerade sagen, wir machen ja heute ein Event mit der Riantis zusammen, einer Shopify-Agentur.
Ja, also einfach mal so schnell gesagt, ja, weil Shopify hat ja hier schon, muss man eine Lanze brechen, den Markt revolutioniert. Ja? Also machst halt mal schnell ein paar Wochen wirklich einen Shop im Gegensatz zu
früher. Ja. Ja.
Also deswegen D2C, jedem Markenhersteller, ich glaube, also ich habe einen Satz, eine Wette laufen immer noch mit Freunden auch oder postuliere ich immer nach draußen. Also jede Brand, die in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts nicht D2C ist, nicht D2C-fähig ist, wird keine Brand mehr sein.
Ja.
Also da, das glaube ich dann. Also nicht mehr im Sinne von echter Marke mit Wahrnehmung und Wiederkaufraten und so weiter.
Ja, voll, voll. Wenn man auch anguckt, wir haben ein paar Kunden, die zum Beispiel für einen Baumarkt etc. ihre Produkte herstellen, da wird ja mittlerweile auch die Eigenmarke vom Baumarkt drauf gedrückt. Da steht dann nur noch unten rechts an der eigentliche Hersteller und das ist ein deutsches Unternehmen, die halt nicht mal mehr ihre Marke direkt im Baumarkt haben. Was machen die zum Beispiel? Die sind auch hergegangen, haben jetzt zwei Eigenmarken, glaube ich sogar, gelauncht, die wir unter anderem eben über Amazon betreuen. Also es war gerade ganz spannend, das zweite Thema, was du gemeint hast, dass man dann überhaupt mal sichtbar quasi ist, dass man überhaupt mal online ist, dass man eine saubere Darstellung hat, bis hin zu NFT und so weiter und so fort, wo ja, das ist ja Lichtjahre entfernt. Also bei einem Adidas 24, die das natürlich schon exzellent machen schon, aber allein die saubere Darstellung auf Amazon, das ist so komplex ab einem gewissen Punkt, weil ab einem gewissen Punkt, vor allem wenn ich jetzt hergehe, und das merken wir immer wieder, wenn ich jetzt hergehe und ich habe ein breites Portfolio an Händlern, die meine Produkte verkaufen, dann ist mein Produkt 27.000 Mal auf Amazon. Wir waren, wie gesagt, bei dem Hersteller, bleibe ich kurz dabei, wo wir vor ein paar Wochen jetzt waren, in Stuttgart. Es war erst einmal ganz genau, die haben 3.000, 4.000 Produkte circa, haben aber 18.000 auf Amazon drauf. Also das 2.000, 3.000, 4.000 Produkte und haben 18.000, 17.000 oder so auf Amazon drauf. Und da gehen wir rein und die haben jetzt so ein 2-3-Mann-Team aufgebaut schon. Also muss man ja schon sagen, die das natürlich nur die nicht 100% Ressourcen dafür bekommen, aber trotzdem. Und da ist es nicht nur das Problem, dass da x-mal mehr Produkte online sind, sondern das große Problem ist dann, in Deutschland sind spanische Texte online, wenn überhaupt ein Text online ist und so weiter und so fort. Und das endet da ja gar nicht. Das heißt, da ist die Basis schon echt beschissen, aber das ist nur der Anfang. Das richtig Schwierige wird dann ja, das System etc. bei Amazon, das ist einfach nicht ausreichend ausgereift, ob ich das über Vendor oder Seller mache oder wegen mir nur über einen Broker, bis ich diese Daten überspielt habe, bis ich die ganzen Produktdaten etc. etc. überspielt habe. Da bin ich Jahrhunderte damit beschäftigt, selbst wenn ich Amazon, also wir gerade wenn wir neue Seller haben, die, ob es ein Vendor ist, der quasi ein Seller-Hybrid-Modell fährt, ob es ein ganz neuer Verkäufer ist, haben wir bei Amazon, gibt es ein Team, wo man quasi neue Seller mit reinbekommt, die dann da schon auch in Teilen unterstützen können, aber da brauche ich einfach auch eine gewisse Kompetenz, die nicht so einfach ist. Also ich verstehe es selber auch nicht 100%. Wir haben da ein extra Team aufgebaut. Mittlerweile jetzt 4 Leute, Gott sei Dank, die quasi den ganzen Tag nichts anderes machen wie Troubleshooting. Und ich glaube, der Begriff erklärt schon mal ziemlich gut. Und das ist noch viel zu wenig für uns. Und da gibt es auch viel zu wenig Leute, allein in Deutschland. Es gibt so wenige Leute, die diese Cases wirklich so lösen können. Und Support oder Ähnliches bringt da gar nichts. Und da sind wir schon bei so einem Detail-Problem. Aber da stoppt es dann. Also gerade bei dem Hersteller, der ist seit Monaten dran, weil einfach diese Technik, das ist technisch nicht gelöst bekommen. Also das ist schon ein großes Thema. Das heißt, ja.
Ja, was du gerade sagst, ich meine, ich komme gerade auch aus einem Gespräch letzte Woche mit einem Unternehmen, 200 Millionen Umsatz, glaube ich, schon eine bekanntere Marke in Deutschland, wo du dann im Gespräch feststellst, dass sie von der Brand Registry auf Amazon noch nichts gehört haben, also auf Top-Management. Klar, da können wir jetzt despektierlich lachen, aber es ist natürlich zum Heulen, weil dann sagst du, also es gibt die Möglichkeit, ihr könnt die Marke und den Content unter Kontrolle bekommen. Alles klar, dann machen wir das jetzt. Ja. Und dann sage ich, okay, geh mal von 6 Monaten aus und nimm mal so 50.000 Euro in die Hand. Ja, wieso denn das? Ja, weil du es nicht können wirst, wir werden jemanden brauchen, der es macht. Genau,
ja, voll.
So, dann hat er noch keinen Umsatz. Ja. Das ist schon, oder sie, es ist sehr, sehr schwer, den Leuten das verständlich zu machen. Vor allem, wenn sie eben in ihrer Welt keine Distributionskontrolle in Europa haben, was Sortimente angeht, was Pricing angeht und Content angeht.
Ja,
was voll. Du gerade sagst, Spanien, Italien, so. Also diese Unternehmen, die in Europa weit distribuiert sind und wollen jetzt irgendeine Sauberkeit hinbekommen, ja? Ja. Also die sind nicht sauber in ihrer regulären, in ihrer analogen oder anderen außerhalb Amazon-Welt und wünschen sich das, aber das dann auf Amazon stattfinden, unglaublich weit weg. Deswegen D2C-Brands, was lernen wir denn dann von denen? Die D2C-Brands, die haben natürlich zumeist nur wenige Produkte.
Ja.
Ja? Machen nativ Amazon als Testkanal vielleicht, verkaufen sie auch. Aber sind da Sorten rein? Sie sind vollkommen klar und haben all diese Probleme nicht. Und was ich immer mache in Amazon-Projekten, wenn etablierter Hersteller kommt, zum Beispiel fällt mir gerade einer ein, der Lebensmittel macht, sehr bekannt in Lebensmittel, die wir auch alle essen, Nudeln. Und dann gehst du auf Amazon und sagst du, okay, sagt er, jetzt schaut mal bitte nach, was unsere Hauptwettbewerber auf Amazon machen. Ja? So.
Ja.
Und dann nennt er dir die Hauptwettbewerber, ja? die halt im Supermarkt, egal bei der Rewe sind.
Voll.
Und dann sagst du ihm aber, deine Hauptwettbewerber auf Amazon sind diese
ganz andere
D2C-Brands, ja? Oder vielleicht sogar nicht mal D2C, also nur Amazon-Brands, mit so und so viel mehr Bestseller-Ranking und so weiter. Das glauben die natürlich nicht. Ja? Und das finde ich auch schon sehr spannend hier. Und denen sagen wir dann erstmal, dann schaut euch mal die nächsten Wochen nur diese Brands an, die ihr nicht kennt, deren Produkte ihr natürlich für schlechter achtet und so weiter, weil die haben keine 150 Jahre Familientradition. Aber da finde ich schon auch ein spannendes Zusammenspiel zwischen D2C oder Zusammenspiel, eine interessante Konstellation, D2C-Brands versus etablierte Brands. Ja,
ja voll. Lass uns doch, wenn wir jetzt schon das zweite Thema direkt reingerutscht sind, das Thema D2C, lass uns da doch kurz bleiben. D2C-Brands haben wir, glaube ich, bis jetzt alle sehr gut verstanden. D2C-Brands haben sich lange gegen Amazon gewehrt, aus dem guten Grund, dass sie nicht direkt am Kunde dran sind. Für eine D2C-Brand ist das nicht direkt, weil da ist schon Amazon dazwischen. Ich habe keine Daten, ich kann Custom Lifetime Value aufbauen, aber die Annahme ist, dass ich es eben nicht kann. Können wir vielleicht auch darüber sprechen, gleich noch, wie ich dann Custom Lifetime Value eigentlich über Amazon aufbauen kann. Aber D2C-Brands fangen jetzt immer mehr an, mit Amazon zu arbeiten. Warum? Weil sie ihre Growth Rates nicht hinbekommen. Also sie melden sich bei uns letztes Jahr wenige, jetzt gerade die letzten 6 Monate 200% mehr Anfragen von D2C-Brands, weil sie jetzt eben ihre Growth Rates nicht mehr hinbekommen im Online-Shop etc. etc. Aber warum sollte eine warum und wann sollte eine D2C-Brand auf Amazon, was sagst du, Ralf?
Ich berate die D2C-Brands eigentlich eher nicht.
Nicht auf Amazon.
Also nein,
deswegen habe ich gefragt, wann.
Ich lerne von denen sehr viel. Die sind schon alle sehr gut und ausgeschlafen. Mhm. Also muss man schon sagen, die sind nativ mit dem Thema aufgewachsen. Da brauchst du keine Nachhilfestunden geben.
Ja.
Nichtsdestotrotz sind sie dann keine Amazon-Experten. Und ich glaube, das beobachtet ihr auch. Ihr habt ja auch D2C-Brands als Kunden. Die sagen, voll, alles klar, das mache ich nicht selber, das kann jemand anders besser, das lasse ich jemanden machen, so wie euch. Ja. Genau, ich beobachte das auch so, wie ihr das sagt, beziehungsweise wir haben es auch analysiert, dass die D2C-Brands, wenn möglich, nicht Amazon machen, aber viele machen es also auf jeden Fall als Testkanal, ist einfach mitunter der beste Testkanal. Ja. Ich habe im Nahrungsergänzungsmittel- und Kosmetikbereich auch ganz viele D2C-Brands, die dort die Abos drüber verkaufen. Mhm. Ich würde mal sagen, wenn ich pauschalisieren darf, wenn du schon eine gute Marke hast, dann kannst du problemlos auf Amazon auch verkaufen, ja? Weil sie kaufen dich eh.
Ja? Ja.
So. Beispiel, weil es auch ist gut sichtbar ist, ist Bears with Benefits, ja? Die über Amazon und so gestartet sind ja auch und immer noch dort gute Umsätze haben. Und es tut ihnen nicht weh, wenn der Kunde mal im Shop kauft oder da. Das ist bei vielen so. Kleiner Shoutout an Andreas Kleofas, von Emax Digital, der analysiert gerade für die nächste Ausgabe vom D2C-Radar, also sorry, kleine Werbeblock, wir haben den D2C-Award, die Top 100 D2C-Brands Deutschlands vom letzten Jahr, und er schaut sich jetzt wieder an, wie viele davon die letztes Jahr vor Krisenzeit waren auf Amazon, wie aktiv und wie sieht es jetzt aus? Ja, also ein Krieg und Krise später. Bin gespannt in 4 Wochen. Und ich gehe die Hypothese, die du hast, jetzt schon mit. Ganz viele D2C-Brands werden stärker auf Amazon agieren, als sie das vielleicht vor ein paar Monaten noch getan haben oder wollten.
Ja. Ich glaube auch dieses, also ich verstehe den Hintergrund, dass ein D2C-Brand nicht auf Amazon geht, haben wir gerade grob erläutert. Aber ich finde das pauschale Ja oder Nein, das ist falsch. Das ist, wie wir es vorher hatten mit dem Markenhersteller, da gibt es so viele Variablen. Ich kann eigentlich Sortiment machen, bla bla bla. Und ähnliches bei einem D2C-Brand. Es kommt darauf an, was ich am Ende des Tages verkaufe. Aber das heißt ja nicht, dass ich mit meinem kompletten Produktsortiment online gehen muss. Vielleicht kann ich nur Komplementärprodukte online stellen und so weiter und so fort. Und dann kann ich eben schon auch ein Customer Lifetime Value drüber generieren. Und vor allem ist es halt, glaube ich, spannend und so erleben es wir. Es wird halt gerade extrem als Neukundenakquise-Kanal gesehen. Weil wo kann ich so billig, wo kann ich noch profitabel teilweise ja sogar einen Neukunden einkaufen? Facebook, ne. TikTok, vielleicht jetzt, weiß ich nicht. Google, ne, es geht einfach nicht. Das kann ich nur über Amazon eigentlich zu großen Teilen. Klar, es gibt Hacks und da, ja, aber wenn man es pauschalisieren möchte, würde ich schon sagen, dass es eigentlich nur über Amazon geht. Und deswegen ist Amazon schon ein großer Channel. Ich muss halt nur gucken, wie ich diesen spiele am Ende des Tages.
Vor allem, wenn ich AB testen will. Ich habe irgendwie ein neues Produkt, neue Idee. Wo kann ich denn den kompletten Funnel ganz schnell durchtesten? Ja? Absolute Laborbedingung, ist Amazon.
Laborbedingung.
Also Amazon ist unkalkulierbar, ist hochdynamisch, vollkommen klar, aber in meinem kleinen Setting, das ich dann habe, ich habe ein neues Produkt, das möchte ich jetzt ausprobieren, da gehe ich auf Amazon, da weiß ich nach 1-2 Monaten, wie es aussieht, weil der Traffic ist stabil, alles, also ich brauche es euch nicht erklären, wie Amazon funktioniert. Ja. Und das höre ich auch, kennen viele D2C-Brands, also da meine ich jetzt schon eher die Umsatzgrößenordnung 15 Millionen. Für die ist Amazon der preferred Validierungstestkanal. Klar, die haben Newsletter und eigene Zielgruppen.
Ja.
Aber die eben nicht drin sind bei denen, ja, Randzielgruppen sind, die hole ich mir auf Amazon. Ne?
Jetzt haben wir herausgehört, Ralf, dass die Innovation sehr, sehr wichtig ist. Wie sieht es denn beim Thema Amazon bei dir aus? Wie innovativ ist Amazon für dich? Und welche Kanäle sind da auch auf dem Weg, wo dann Amazon vielleicht auch einholen?
Ganz schwierige Frage, oder? Also ich finde, der Betrachtungswinkel ist hier entscheidend. Es gibt ja genug Leute, Alex Graf sagt ja schon seit, weiß nicht, 2-3 Jahren, Peak Amazon, ja, hört ihr wahrscheinlich.
Nee.
Also ich glaube, wir werden Amazon noch lange sehen. Hat Amazon damit zu kämpfen, dass sie natürlich eine gewisse Größe, Schwerfälligkeit erreicht haben. Ich glaube auch infrastrukturell, Software und so weiter. Ich weiß nicht, was ihr beobachtet habt, aber die Anzahl der Aussetzer, die das System hat, sind halt schon mehr geworden. Amazon profitiert halt durch diesen unfassbar großen Marktplatz auch von der Innovationskraft der Teilnehmer auf dem Marktplatz. Das muss man sich halt immer auch vergegenwärtigen. Also wenn du jetzt die anderen... Das ist jetzt nicht der direkte Wettbewerb, aber wenn wir uns mal Zalando oder About You oder andere Marktplätze uns anschauen, die einen Marktplatzanteil von derzeit, also vom Gesamtrevenue, von vielleicht 10-15% haben, dann hängt deren Innovationsleistung, deren Business sehr stark von sich selbst noch ab. Wohingegen bei Amazon, wo sind wir jetzt, bei 60% Marketplace-Anteil, je nach Land, stellst du eine Plattform zur Verfügung, die funktioniert so gut, wie sie funktioniert, und die Teilnehmer bringen ganz viele Innovationen und viele Themen. Jetzt stellst du noch eine, hast du eine DSP dazugestellt und Non-Endemic und so weiter. Ja, also, ich glaube, in dem Podcast kann man die Worte hier so verwenden, oder? Jeder versteht es. Und jetzt kommen die großen Brands, die Blue Chips, und sagen, alles klar, zum Beispiel ein Fertighausbauer. Ja? So, ja. Ein Fertighaus kannst du, glaube ich, nicht auf Amazon verkaufen.
Schwierig.
Aber du kannst Non-Endemic dort eingehen. Und hallo, was ist das bitte für Innovation? Also das finde ich Innovation. Ja. Deswegen, ich sehe bei Amazon Schwierigkeiten, dieses Monster zu managen, überhaupt keine Frage. Und ob da AWS jetzt immer noch zwangsläufig dazugehört, mögen dann andere entscheiden. Aber ich glaube schon, dass wir zumindest, ich glaube, den Rest meiner Karriere werde ich Amazon noch gut miterleben und beobachten.
Glaube ich auch. Ich glaube, was ich aber glaube, ist, dass es parallel schon noch weitere Marketplaces, noch mehr Marketplaces, als wir schon haben. Genau, dass da noch mehr dazukommen, die aber halt dann, ja, nicht dezidiert, aber schon einen starken Fokus auf einzelne Bereiche haben. Otto, Möbel, Zalando, Mode, Schmuck vielleicht noch, etc., etc. Und ich glaube, das wird so ein bisschen das sein, was noch dazukommt. Ich glaube, die viel spannendere Frage ist, wie sich Amazon noch in anderen Ländern durchsetzen wird, weil am Ende, wir hatten es vorher irgendwann zwischendrin mal ganz kurz, Deutschland ist ein Amazon-Land. Haken dran. USA ist ein Amazon-Land, Haken dran. Frankreich, ja. Italien, ja. Spanien, ja. Wegen mir noch. Aber alles andere, was da dazu kommt, Ägypten, keine Ahnung, Schweden, etc., 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 da wird die große Frage irgendwo schon noch sein, ob sie sich da durchsetzen können in Indien, etc., etc. Wie siehst du das? Weil das ist, glaube ich, schon noch ein... Ja, das ist ein potenziell ein großer Markt, wo doch, oder sind potenziell viele weitere Märkte, große Märkte, teilweise auch, wo schon eigentlich Chancen liegen, wo sie aber zu meiner Meinung bis dato sich nicht durchsetzen können. Und ich sehe auch keine große Growth.
Ja, ich hätte ehrlich gesagt auch erwartet, dass sie noch mal stärker akquisitorisch vorgehen, wie wir es ja mit Zug gesehen haben, ja. Und anderen. Und ich glaube, dass es auch wieder kommt. Wir haben ja jetzt niedrige Bewertungen, andere strugglen. Okay. Ich glaube schon, dass Amazon akquisitorisch nochmal tätig sein wird. Egal, ob es in Verticals geht oder in Geografien. Klar. Auf der anderen Seite, ich glaube, du brauchst, egal wie viel Power du hast, 10 Jahre, um einen Marktplatz aufzubauen, das Flywheel im Land. Also ich würde noch kein Ei draufschlagen auf irgendwas. Mhm. Aber klar, Allegro, Bol,
die sind ist halt schon stark. Naheliegend,
ja, genau, dass man die inhaliert, ja. um den Markt zu gewinnen oder zu übernehmen.
Ja, die sind halt auch schon mega stark. Da muss ich mir schon die Frage stellen, ob es anders funktionieren kann.
Genau.
Ja. Ähnlich bei einem Amazon.
Absolut. Und jetzt blicken wir natürlich gerade immer more of the same, also andere Marktplätze, die das Gleiche tun. Auf der anderen Seite ist die größte Bedrohung vielleicht gar nicht der andere Marktplatz, sondern ein komplett anderes Business Model. Also jetzt hat Amazon ja Twitch, ja. Aber jetzt haben wir bei Instagram, bei TikTok ganz lange darauf gewartet, dass Social Commerce richtig losläuft. Ja? Also dort sind die Reichweiten, dort sind die Kunden, dort ist ganz viel Airtime von den Leuten, Nutzungstime. So, jetzt mache ich dort den Verkauf und dann ist das die bessere Plattform, marktplatzseitig. Ist noch nicht passiert, haben wir alle gesagt, wird kommen. Ja? Von Instagram hören wir gar nichts mehr gerade, was Commerce angeht. In den USA haben sie gerade, glaube ich, gestern was bekannt gegeben, dass sie Gas geben. Aber worauf ich hinaus will, ist, das braucht seine Zeit. Die Generation, ich sag mal, die jetzt so irgendwas zwischen 15 und vielleicht 22 sind,
ja.
Die werden wahrscheinlich keine Customer Journey mehr fahren wie wir. Ja. Ich entdecke ein Produkt, dann google ich und dann gehe ich auf Amazon. Sondern die sind in ihren sozialen Kanälen, ich weiß, ich höre mir jetzt echt an wie ein Opa, aber ich glaube wirklich, dass das nativ passieren wird, dass du sagst, du hast Social Kanäle und dort wirst du die Transaktion tätigen. Ja? Und das ist für Amazon, glaube ich, schon die allergrößte Gefahr. Dass eben, was singen wir? 50% aller Produktsuchen starten auf Amazon. Das glaube ich bei den 15-, 16-, 17-Jährigen, die da jetzt kommen, nicht mehr.
Ja, okay, das ist natürlich durchaus eine reale Gefahr, aber wie du richtig sagst, das wird halt seit x Jahren gesagt und ich finde, Instagram ist ein geiles Beispiel. Da geht ja echt jetzt nicht gar nichts, aber da spielt keine Musik, deswegen, das bleibt, glaube ich, schon sehr spannend abzuwarten, wie sich das dann tatsächlich entwickelt. Aber lass uns doch nochmal kurz in das letzte Thema reingehen. Lass uns doch nochmal kurz M&A, du bist stark auch auf M&A-Seite aktiv. Wie blicken Investoren denn auf das Ganze, was wir jetzt heute so ein bisschen besprochen haben?
In den USA oder in Deutschland?
Lass mal USA, dann gucken wir auf Deutschland.
Vielleicht ganz kurz, mein Zugang zu dem Ganzen, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich es gesagt habe, so 2010, 2011 habe ich angefangen mit Amazon-Projekten, aber 2015 haben wir Tradebyte unterstützen dürfen beim Verkauf an Zalando. Mhm. Dadurch wurde Zalando zum Marktplatz. Zalando hat dann ausgerufen, sie werden Marktplatz, und dann ging die Marktplatz-Thematik los. Mhm. Da hat so langsam das Thema M&A-Investments in Marktplatz-Business begonnen.
Okay.
Jetzt mag ich niemandem zu nahe treten oder mag falsch liegen, aber in 2015, 2016, 2017 gab es Faktor A, aber ich glaube sonst nicht viel Amazon-Agenturen, Marktplatz-Agenturen, ganz wenig
Software-Provider.
Deutschland gab es.
Durch Moritz Heller Freelancer.
Ja,
ja, da auch nee, angefangen. Stimmt,
genau,
ja. Aber Factor A war.
Genau, das waren
die einzigen.
Ja, genau. Ja. Sehr früh dran, Chapeau an der Stelle, genau. So, jetzt haben wir natürlich die 2 Jahre Pandemie-Hype gehabt, aber da kannst du jetzt nicht sagen, dass das ein Marktplatz-Hype war, weil alles, was digital war, war gehypt, ja. So, Zoom,
ja,
etc. Man betrachtet die Börsenkurse, die da herrschten.
TeamView.
Alles, was digital ist. Aber tatsächlich sehe ich eine Welle der Konsolidierung, und zwar im positiven Sinne, eine Stärkung der Kräfte an vielen Stellen.
Mhm.
Wir können jetzt alle runterbeten, Perpetua, Assembly und so weiter, die sich verstärkt haben, verbreitert haben. Dann hatten wir natürlich die Thrasio, die Roll-Up-Welle, ja, die jetzt vorbei ist. Jetzt kommen die nächsten Roll-Ups für Software-Provider, wo ich wirklich sage, ich biete dir alles von Amazon oder Marktplatz Marketing, Review Management,
whatever.
Ja, ja, ja. Weil, und das ist für mich, im M&A brauchen wir immer einen Total Addressable Market, der attraktiv und groß ist.
Mhm.
Ja, so. Und der ist jetzt einfach da.
Ja.
Also wir haben einfach so viel Marktanteil im Marktplatz-Business.
Ja. Ja?
Und ich meine, Zalando und About You haben ihr Schicksal verknüpft mit der Entwicklung zum Marktplatz.
Mhm.
Das heißt, alle Brands, die dort weiter existieren wollen, müssen marktplatzfähig werden. Das heißt, die brauchen Software, die brauchen
Dienstleister.
So, und das ist das, was Investoren wollen, Investoren sehen. Und deswegen werden wir sowohl strategisch interessierte Investoren haben, als auch Finanzinvestoren, die das unterstützen, dass einiges passiert.
Ja. Ja, und das sieht man auch bei allen drei Bereichen. Man sieht es im Dienstleistergeschäft, man sieht es im SaaS-Geschäft und man sieht es tatsächlich dann am Ende des Tages auch bei den Spielern selber. Roll-Ups, Thrasio, mal kurz was.
Alles Zungenbrecher,
ich weiß. Ja, das Konsolidierung ist, glaube ich, schon jetzt so ein richtiges Thema. Und aber gefühlt für mich zumindest erst so richtig seit letztem Jahr in Deutschland zumindest, oder? Ich bin jetzt so nah am Markt natürlich dran wie du, aber gefühlt alles, was ich mitbekomme, so richtig, richtig geht's los im März seit letztem Jahr. Jetzt sind irgendwie alle große Agenturen im Amazon Marketplace Game sind nicht mehr unabhängig. Die großen SaaS-Unternehmen eigentlich auch letztes Jahr, vielleicht noch vorletztes Jahr. Und okay, beim Roll-Ups-Thema die letzten 2-3 Jahre mittlerweile, da ist jetzt eher natürlich wieder ein Dämpfer, aber irgendwie gefühlt schon eigentlich so richtig letztes Jahr.
Ja, also Fortress Brand Think 3 war, glaube ich, schon 2019, oder? Also
echt?
Da mag ich jetzt eine subjektive Wahrnehmung haben. Wir haben 2019, war viel, viel los.
Mhm.
2020, klar, der gesamte Hype im M&A-Markt bis 2021. Wir hatten ja die absoluten Höchststände, was die Bewertung angeht.
Ja.
Ende 2021, also gefühlt die letzten 3 Jahre. Ja.
Ja,
und eins muss man auch mal sagen, jeder, der in dem Markt erfolgreich unterwegs war, als Gründer, als Unternehmen, hat in den letzten 2-3 Jahren dann auch Gespräche geführt und seinen Marktwert getestet. Deswegen, in meiner Bubble war jetzt da schon die letzten 3 Jahre viel unterwegs und viel geboten. Deswegen, ich glaube, dass wir halt jetzt mit einem schwächeren Marktsentiment, mit schwächeren Multiples kristallisieren sie nun mal die guten richtig raus.
Ja.
Das sind große Potenziale. Es kommt noch eins dazu, die ganzen großen, die WPs, die Omnicom, also die großen Agenturnetzwerke.
Ja. Die sind jetzt halt heiß.
was Amazon-Expertise angeht, ich sag mal noch nicht am Limit. Ja, die sind sie vielleicht eher noch in der Hasenschule.
Voll.
Ja, und jetzt wird es gerade ein bisschen überlagert, weil alle brauchen jetzt irgendwas zu ChatGPT. Nee. Da brauchen wir jetzt ein bisschen AI-Kompetenz, um die Creatives zu machen. Aber da kommt die nächste, also denen fehlt.
Ja, also voll.
Weil welcher große Konsumgüterhersteller wird denn in Zukunft noch einen Marketing-Split haben, in dem Amazon nicht eine, wenn nicht komplett die dominante Rolle einnimmt, weil du kannst dort verkaufen,
ja,
Marketing
voll
machen, Zielgruppen testen, etc.
Vor allem mit dem ganzen Cookies, Third-Party-Thema, etc. Das wird jetzt erst richtig heiß und das ist schon spannend. Also wir haben jetzt gerade vor ein paar Wochen den Advanced Partner Badge bekommen, da haben wir vorher auch schon gesprochen. Da gibt es den Verified Partner Badge, im Prinzip für alle, die es nicht wissen. Ein Advanced Partner Badge, das sind die Top 5% Ad-Spender. Und da habe ich mal, wir hatten das gefeiert in der Firma, so ein bisschen, haben ein kleines Event gemacht, Erfolge gemeinsam feiern und so weiter. Und dann mal geguckt, wer denn sonst noch eigentlich ein Advanced Partner Badge hat und wer einen Verified hat. Und es war schon spannend, da war schon die ein oder andere Agenturgruppe dabei, die einfach nur ein Verified Partner Badge hat, weil sie eben einfach kein Budget relevant spenden, obwohl es Third-Party-Cookies, bla bla bla, eigentlich notwendiger ist denn je, weil ich halt einfach krankhaft viel Daten drin habe mit AMC Marketing Cloud etc. etabliert, oder geht es gerade auch nochmal sehr, sehr, sehr schnell, sehr, sehr, sehr viele Schritte voran, deswegen, ja, das wird, glaube ich, schon nochmal richtig spannend.
Also, und da vielleicht jetzt auch mal Blick Investoren, ist es attraktiv, das Thema Amazon als Marketingkanal, das hat noch gar nicht begonnen, weil ich weiß nicht.
Das heißt, keine Amazon-Agentur jetzt zu kaufen.
Ja, einfach mal kurz überlegen, mit allen Kunden, mit denen ihr sprecht, mit wem sprecht ihr denn da? Ihr sprecht ja bisher eigentlich immer mit der Vertriebsabteilung, mit dem Vertriebler, ja? Weil der kümmert sich um den Vertriebskanal Amazon.
Ja,
aber welche Marketingabteilung hat denn Amazon schon wirklich verstanden?
Oder
so, das heißt, und jetzt nehmen wir mal die größeren, weißt du, die wirklich größeren Brands, so 2, 3, 500 Millionen Umsatz, eine Milliarde Umsatz. Da sitzen ja in den Marketingabteilungen zumeist immer noch Leute, die denken in TV und Print und müssen sie auch, ja, die sind auch in den Kanälen. Aber haben die da schon Amazon als echten Marketingkanal allokiert, verstanden?
Das steht
uns erst noch bevor.
Ja, voll, voll.
So, und da ist viel zu tun, viele Chancen, aber auch
voll.
Geld.
Ja. Ja, voll, und die Möglichkeiten da, die explodieren irgendwo. Ich habe gerade schon Amazon Marketing Cloud etc. angesprochen. Genau. Aber wir haben vorhin noch mal ganz kurz drüber gesprochen. Auch die ganzen Themen, was ich bei einer Champions League, Amazon Prime Video, die kaufen sich die Rechte für die Champions League. NFL gibt es jetzt, glaube ich, sogar ein extra Event am Black Friday, ein eigenes NFL-Spiel, wo quasi exklusiv bei Amazon Prime Video wieder übertragen wird. Super Bowl etc. etc. Und da gibt es ja nochmal einige Verticals mehr, wo sie einfach auch ein Medienhost fast schon irgendwo werden, wo natürlich immer mehr Marketingmöglichkeiten dann quasi am Ende des Tages nochmal geboten werden für jeden Markenhersteller auf jeden Fall.
Und dann kommen die nächsten Sachen eben mit Twitch und ich meine, Amazon
voll
spielt ja auch nicht nur auf Amazon aus. Also ich meine,
richtig,
das Attributionsmodell von Amazon ist wahrscheinlich schon eines der besseren im Markt. Ja?
Voll. Deswegen absolut richtig, Marketing-Departments müssen sich mit Amazon beschäftigen.
Und meine Wahrnehmung ist, Stand heute ist es halt immer noch ein Bedrohungskanal für den im Vertrieb, und deswegen setzt der Vertrieb drauf. Ich sage nicht, dass das falsch ist, es ist natürlich auch, aber ich glaube, dass Product Management und Marketing erst noch auf den Amazon-Geschmack kommen werden.
Ja.
Top, mit Blick auf die Uhr neigen wir uns langsam dem Ende. Ich habe nur eine Frage, Ralf, und zwar, du sagst ja gern, du beschäftigst dich mit 1000 Sachen gleichzeitig, und dein Lieblingssatz ist, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Hol uns mal ab zu deiner Floskel.
Also ich bin ja jetzt 47, ja? Und die letzten 6, 7, 8, 9 Jahre, würde ich sagen, stelle ich immer mehr fest, dass meine Eltern und meine Großeltern mit ganz vielen Sachen, die sie gesagt haben, recht hatten, und früher habe ich es aber nicht verstanden. Ne?
Ja.
Erst wenn du mal was erlebt hast, dann kannst du es einordnen und verstehen.
Mhm.
Und jetzt übertragen vielleicht auf unseren Bereich, E-Commerce und Digital, agile Welt. Man muss nach vorne einfach ausprobieren.
Ja.
Und gar nicht versuchen, alles immer schon vorab zu verstehen. Du verstehst es erst, wenn du nicht am Ende der Wegstrecke, auf halber Wegstrecke verstehst, stehst, dann verstehst du die Zusammenhänge, den Kontext. Ja? So, deswegen vorwärts leben, leben, tun, machen und den Anspruch zu verstehen, habe ich erst im Rückblick.
Cool. Ja?
Und viele wollen aber leider heutzutage immer noch Strategieplanung machen, die nächsten 3 Jahre fest planen. Das würde ja bedeuten, ich verstehe, wie die Welt heute aussieht und die nächsten 3 Jahre und dann weiß ich, was ich die nächsten 3 Jahre zu tun habe und das packe ich in Excel. Das ist in der heutigen Welt nicht mehr möglich. Ja? Deswegen Grundverständnis ja und dann tun und dann, und jetzt kommt es, ich halte viel davon, sehr oft zu reflektieren.
Ja.
Zu sagen, okay, was habe ich jetzt verstanden, was haben wir die letzten 2, 3 Wochen oder Monate getan, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Ja? Nicht ein, ich halte von einem Jahresgespräch gar nichts. Ja? Also halt auch von Jahreszielen für Mitarbeiter nichts. Ja? So, in welcher Welt leben wir denn? Was habe ich vor einem Jahr gedacht über ganz viel?
Voll,
ich mag jetzt nicht wieder referenzieren, dass uns die Pandemie, der Krieg, den ich nicht mehr möglich gehalten habe, der Form in Europa vor nicht allzu langer Zeit, in kürzeren Zeitabständen passieren Dinge. So.
Absolut.
Deswegen bin ich ein großer Freund von demütig sein, ja, und erst im Rückgang bewerten, auch wenn ich heute, dass ich wieder ganz viel schlaue Sachen gesagt habe, für die ich mich in 8 Wochen Ohrfeige. Ja.
Aber das ist so ein cooles Ending.
Genau, schöner Abschluss.
Wunderbar. Top. Ralf, vielen, vielen Dank, dass du extra nach Stuttgart gekommen bist. War, glaube ich, ein sehr, sehr spannender Podcast. Wir haben sehr viele Themen angeschnitten und teilweise auch tatsächlich auch tief in die Themen reingegangen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Tolle Folge. Danke dir, Ralf.
Danke euch.
Ciao.